Es gibt eines, worüber ich nachdenke und mich sehr darauf freue. Wenn mir mit vielen anderen tausend Gläubigen, Millionen Gläubigen, eines Tages im Himmel vor ihm stehen und dieses neue Lied singen, würdig das Lamm, das geschlachtet ist. Ich weiß nicht, aber das ergreift mich immer wieder neu, wenn wir da zusammenstehen, vielleicht Hand in Hand, ich weiß es nicht. Und wir sind am Ende, wir sind am Ziel. Wir sind zu Hause. Und wir beten den an, dem wir nichts zu bringen haben. Alles Herr bist du. Der heutige Predigttext geht tatsächlich im Epheserbrief weiter. Aber wir werden natürlich nicht stoisch einfach nur weitermachen, sondern wir werden stehen bleiben auf den ersten beiden Versen des Epheserbriefes, das von der Reihenfolge her sehr gut jetzt zum Karfreitagsthema passt. Wir machen weiter im Epheser Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Und dort heißt es: Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Vater, jetzt öffne du uns dieses Wort, sowohl in meinem Herzen als auch in den Herzen, die zuhören, und tu es zu deiner Ehre. Amen. Nun, der Text, den wir heute betrachten, in der fortlaufenden Predigtserie, hat die Absicht, unser christliches Verhalten an dem Vorbild von Jesus auszurichten. So heißt es ja hier: Werdet nun Gottes Nachahmer. Aber anlässlich des heutigen Feiertages möchte ich unsere Aufmerksamkeit bei dem Handeln von Jesus belassen. Und erst bei der nächsten Predigt werden wir wieder mehr auf die Bedeutung für unser praktisches Leben eingehen. Karfreitag soll uns ja die Augen noch mehr öffnen für die Größe und die Tiefe des Werkes Gottes. Und das ist ja ein klares biblisches Anliegen. Und natürlich wird das auch etwas mit uns machen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat auch das, was wir jetzt an der Einleitung und an den Schriftlesungen schon gemacht, schon einiges mit dir in deinem Herzen gemacht. In der Mitte des Handelns steht das Opfer, welches er am Kreuz durch seinen Tod gebracht hat und woran wir heute ganz besonders denken wollen. Und es heißt hier in diesem Vers: Christus hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Schlachtopfer. Und während wir diese Worte lesen oder hören, begreifen wir wohl kaum, was das wirklich bedeutet. Ein Opfer zu bringen, hat doch für uns höchstens die Bedeutung, auf irgendetwas zu verzichten, worauf wir einen Anspruch hätten. Dass wir in unserer großen Güte sagen: Okay, ich verzichte. Ich bringe ein Opfer. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben keine Ahnung, was es ist, ein wirkliches Opfer zu bringen. Von Jesus heißt es, dass er nicht etwas von sich abgegeben hat, sondern dass er sich selbst gegeben hat. Über die Jahrhunderte kamen Menschen zum Altar in Israel und hatten etwas in ihren Händen. Ihre Hände waren nicht leer. Sie trugen ein Tier oder ein Speise oder ein Getränk und brachten es zum Priester. Und dieser Priester, der nahm das, was ihn der das opfern wollte, gegeben hat in seine Hände und brachte es da, so heißt es. Brachte es da. Das Opfer hatte seinen Preis. Es fehlte in der Familienkasse, aber das war doch nur ein Teil des Vermögens, oder? Du hast vielleicht ein Schaf mitgebracht, ein Lamm, oder hast es vorher eingetauscht gegen Geld. Es hat dir wehgetan, das abzugeben. Aber es war nur ein Teil deines Vermögens. Doch hier stand jemand, der nicht etwas in seinen Händen hielt. Hier stand jemand vor dem Priester Seine Hände waren leer. Was sollte er bringen? Er brachte sich selbst. Er übergab sich selbst. Er ging an diesem Priester vorbei und legte sich selbst auf den Altar. Er gab alles. Er hielt nichts zurück. Wie klein sind da unsere Opfer dagegen? Er gab sich selbst für uns. Als er sich selbst gab, bezahlte er keinen Preis für sich selbst, sondern für andere. Seine Hingabe war stellvertretend. Er übernahm das Opfer, welches jemand anderes hätte bringen müssen. Der Gedanke der Stellvertretung wird schon früh von Gott in seiner Geschichte mit den Menschen eingeführt. Und so richtig konkret wird es, als Gott alle Erstgeborenen in Ägypten in einer Nacht sterben lässt und nur dort vorbeigeht, wo das Blut des Lammes an den Türpfosten zu sehen war. Dieses Lamm, was völlig unschuldig war und geschlachtet wurde und die Menschen in dem Augenblick, wo sie es verspeisten, ging der Todesengel durch Ägypten und tötete die Erstgeburt. Und als sie am nächsten Morgen aufwachten und das Geschrei in Ägypten erlebten, da stellten sie fest, nur weil dieses Lamm gestorben ist und das Blut von diesem Lamm an dem Pfosten war, deswegen durften wir überleben, durfte mein ältester Sohn am Leben bleiben. Das Lamm, welches völlig unschuldig war, musste hingegeben werden, um das Leben der anderen zu schützen. Aber warum ist überhaupt Stellvertretung notwendig? Haben wir mal darüber nachgedacht, warum Stellvertretung überhaupt notwendig ist? Weil es für uns nicht ausgereicht hätte, sogar unser eigenes Leben zu opfern, um dem Gericht Gottes zu entgehen. Sogar das eigene Leben von uns hätte nicht gereicht, um dem Gericht Gottes zu entgehen. Es gibt ein Gleichnis, welches Jesus erzählt, und er spricht von einem Mann, der ganz hoch verschuldet war. Und er kommt und bettelt vor dem König oder vor diesem Landherrn und sagt ihm, bitte vergib mir, ich will alles zurückzahlen. Und wisst ihr, wie hoch diese Schuld von diesem Mann war? Im Gleichnis wird sie mit 10.000 Talenten beziffert. Und Werner Gitt, viele kennen ihn von uns, hat diese Summe in die heutige Zeit umgerechnet und hat gesagt, dass der Knecht 400.000 Jahre hätte arbeiten müssen, um die Schuld abzutragen. Wisst ihr, in diesem Gleichnis geht es nicht um diese Zahl, sondern es geht darum, uns die Wucht der Unmöglichkeit zu zeigen, wie wir unsere Schuld abtragen könnten. Niemals. Niemals. Das Gleichnis, was hier die Schuld bezeichnet, ist nichts anderes als die Sünde. Das Handeln des Menschen, welches sich gegen die Gebote Gottes richtet. Und jetzt werde ich mal konkret. Es ist mein Handeln, es ist dein Handeln. Es ist meine Sünde, meine Gedanken, es sind meine Worte, es sind meine Taten und meine unterlassenen Taten, die Gott als Sünde kennzeichnet. Du weißt das. Und diese Schuld ist so groß, dass du sie niemals mehr bezahlen kannst. Niemals mehr. Wir lieben Gott nicht von Herzen und damit werden wir jeden Tag vor ihm schuldig. Die Sünde treibt einen Keil zwischen Gott und uns und mit neben dem Unheil der Sünde bringt sie letztlich den ewigen Tod durch den Zorn Gottes. Und im Alten Testament mussten die Menschen für jede Sünde, auch für die Unbedachte, die aus Versehen passiert ist, mussten sie ein Opfer bringen. Es war genau geregelt. Und obwohl Gott doch dieses System des Opfers eingeführt hatte, hatte er von vornherein einen bewussten Konstruktionsfehler, einen bewussten Konstruktionsmangel eingebaut. Lasst uns dazu einen kurzen Abschnitt auf einen kurzen Abschnitt aus dem Hebräerbrief hören. Da heißt es im Hebräer Kapitel 10, die ersten vier Verse. Also wir sehen dieses Opfer, wir sehen diese Opferanordnung, dass für jede Sünde ein Opfer gebracht werden muss. Und wir sehen, dass in diesem Ganzen ein Konstruktionsmangel war. Und das wird deutlich. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Die Logik hinter dieser Ausführung ist die, wenn es doch gereicht hätte, dass dieses Blut von den Böcken die Sünde weggenommen hätte, warum muss man das immer wieder wiederholen? Warum? Und der Schreiber im Hebräerbrief sagt, weil das Blut von den Böcken und von den Stieren die Sünde nicht wegnehmen konnte. Mit der Einführung der Opfer hat Gott etwas aufgebaut. Auf der einen Seite hat er so die Möglichkeit gegeben, wie man Sünde los wird, und gleichzeitig zeigt er in diesem System, dass es nicht ausreicht. Gott schafft bewusst eine Lücke, um uns in diese Lücke zu führen, die Menschheit. Denn er legt in sie immer stärker diese Sehnsucht nach der völligen Erlösung hin. Denn die Menschen merken, das reicht irgendwie nicht. Ich komme nicht raus aus dieser Nummer. Je mehr ich mich religiös anstrenge, desto schlimmer wird es. Es geht nicht. Und je mehr Opfer ich bringe, desto weniger hilft es mir. Manche versuchen es mit guten Werken. Manche versuchen es durch eine Fassade, die sie aufbauen. Aber in Wirklichkeit ist das ganze Gebäude marode bis zum letzten Stein. Es bricht in sich zusammen, sobald der Windhauch kommt. Wir brauchen ein besseres Opfer. Nur ein vollkommenes Opfer konnte vollkommene Befreiung bringen. Und da kein Mensch vollkommen war, ja eben wir unvollkommenen Menschen hätten uns selbst gar nicht opfern können, musste eine endgültige Lösung von außen kommen. Und sie kam durch das stellvertretende Opfer Jesu. Ein reiner, vollkommener Mensch, der jedoch auch Gott ist, legt sich auf den Altar. Und damit komme ich zur unangenehmen Seite des Opfers. Wörtlich steht hier nicht nur Opfer, sondern das Wort Schlachtopfer. Und ihr Lieben, ein Schlachtopfer ist keine sterile Angelegenheit. Da gibt es Blut, da gibt es ein Messer. Ist kein schönes Bild, wenn man ein Tier schlachtet. Heute bleibt uns diese Erfahrung ja meistens irgendwie weit weg. Und wir wollen es nicht sehen, wie ein Tier geschlachtet wird. Aber es ist noch nicht lange her. Da war es üblich, dass Menschen genau wussten, was sie da aßen. Da wussten sie, was es bedeutet, ein Tier zu schlachten. Und als sie das Stück Fleisch gegessen haben, haben manche vielleicht den Blick des Tieres noch gesehen in sich. Und dieses Tier ist gestorben, damit du dein Stück Fleisch genießen kannst. Deswegen hat Gott auch, wir hatten mal darüber gesprochen, beim Bund mit Noah, Gott auch ein befohlen, dass man sorgfältig mit Tieren umgeht und sie nicht abschlachtet im Sinne von einer Industrialisierung. Ich weiß, das sind manche schwierigen Fragen, aber es geht nur darum, dass uns bewusst werden muss, was der Preis dafür ist. Und ich denke, dass die ausführliche Beschreibung der Leiden und des Kreuzestodes Jesu uns ganz bewusst in die Schwere des Opfers führen sollen. Was sehen wir? Wir haben eben diesen Abschnitt gelesen aus dem Matthäusevangelium. Wir sehen Verspottung. Wir sehen die Spucke, die in Jesu Gesicht bleibt. Wir sehen die Schläge mit dem Rohr auf sein Haupt. Wir sehen die Nägel, die sich durch seine Hände bohren. Wir sehen das Kreuz. Wir sehen die kalten Soldaten, die ihren Job machen. Wir sehen die stolzen Führer des Volkes, die sich die Hände reiben. Wir sehen die Volksmenge, die in Rage ist. Wir sehen die Jünger, die Jesus verlassen, verleugnen und verraten. Wir sehen die Einsamkeit, den Schmerz und die Dunkelheit. Warum müssen wir das alles sehen? Warum müssen wir das wissen? Warum können wir diesen Film nicht ausblenden? Warum beschäftigen sich 4 Evangelien mit der Leidensgeschichte Jesu und sie gehen ihrem Tempo nach und sogar der Markus wird langsamer, als es um die Leidensgeschichte Jesu geht und beschreibt sie uns. Warum? Warum müssen wir uns diese Szene antun? Warum? Damit wir die Liebe Gottes noch mehr begreifen. Ach, und da fällt mir ein, war das nicht ein Gebetsanliegen noch vor kurzem von uns? Epheser Kapitel 3 am Ende. Haben wir nicht zusammen gebetet, öffne uns die Augen? Erzeige uns die Größe deiner Liebe, die Dimension deiner Liebe in all ihrer Ausgestaltung. Haben wir nicht dafür gebetet? Wisst ihr, wie Gott das Gebet erhört? Indem er uns vors Kreuz bringt und uns die Abscheulichkeit zeigt, mit der sein Sohn gestorben ist. Christus hat uns geliebt. Geliebt. Der Antrieb dieses Opfers war die Liebe zu den Seinen. Und am Ende seines Wirkens auf der Erde heißt es, es ist einer meiner Lieblingsverse. Johannes 13. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wie er die Seinen liebte, die in der Welt waren, so liebte er die Seinen bis ans Ende. Er hat mich und dich bis ans Ende geliebt. Die Liebe Gottes oder die Liebe Jesu, übrigens, man kann das wirklich austauschen, man muss das nicht gegeneinander ausspielen, es ist beides eins, ob die Liebe Jesu oder die Liebe des Vaters, sie ist eins. Ist die Grundkraft der erwählenden und wohlwollenden Beziehung zu einem Menschen. Gottes Liebe ist fürsorglich, erbarmend und errettend. Seine Liebe zu einem Menschen ist jedoch auch frei, ohne jeglichen Anspruch von uns, den ein Mensch stellen könnte. Genauso wie man einen jungen Mann nicht zwingen kann, eine bestimmte junge Frau zu lieben, so ist Gott ebenfalls frei in seiner Liebe. Er ist sie niemandem von uns schuldig. Doch er liebt Menschen. Er liebt dich und mich. Was hat das Opfer nun mit der Liebe zu tun? Gottes Liebe ging bis ans Ende. Und so sagt Jesus einmal, größere Liebe kann niemand haben. Nochmals, größere Liebe kann niemand haben, als dass einer sein Leben lässt. Für? Sag das mal laut. Für seine Feinde. Größere Liebe kann niemand haben, als dass er sein Leben gibt für seine Feinde. Wenn du heute sagst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann gehörtest du vorher zu seinen Feinden. Genau das ist die Beschreibung, die du und ich nicht nur verdient haben, wir waren es durch und durch, Feinde Gottes. Das waren wir, bevor wir, wie es hier im Text steht, werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ihr Lieben, bevor wir geliebte Kinder geworden sind, waren wir Feinde Gottes. Wir waren nicht die netten, süßen Nesthäkchen bei Gott, die er dann angenommen hat und sich über sie erbarmt hat. Wir waren seine Feinde. Aber er macht uns zu geliebten Kindern. Als Jesus sich am Kreuz opferte, da wurde seine Liebe zu uns am stärksten ausgedrückt. So, und jetzt nimm das persönlich. Als er dort am Kreuz für dich hing, zeigte er dir das größte Ausmaß, den größten Ausdruck seiner Liebe zu dir. Vielleicht sagst du, mir fehlt noch dies und jenes im Leben. Weißt du was? Er hat den größten Ausdruck seiner Liebe bereits dir schon gezeigt. Nicht, wenn er dir das oder das noch gibt oder das noch nimmt, ist der größte Ausdruck seiner Liebe, sondern das, was er am Kreuz für dich getan hat, das ist der größte Ausdruck seiner Liebe. Und dann können wir sagen, wenn er uns doch schon alles gegeben hat, wie sollten wir mit ihm nicht alles andere auch bekommen? Wartest du auf größere Liebe von Herrn? Er hat dir schon seine größte Liebe gegeben. Am Kreuz. Das sagt nicht ich, das sagt die Schrift. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Wenn wir also das Anliegen haben, die Liebe Gottes noch mehr zu begreifen in unserem Leben, und das ist ein gutes, ein biblisches Anliegen, wenn du sagst, ich will Gottes Liebe noch mehr begreifen, dann musst du am Kreuz stehen bleiben. Lange stehen bleiben. Immer wieder stehen bleiben. Und ich gebrauche dieses Bild so gern und so oft. Lasst uns dort uns immer wieder treffen. Wir treffen uns hier in den Gemeinderäumen. Lasst uns im Geist uns immer wieder dort unterm Kreuz gemeinsam treffen. Und einer zu dem anderen sagen, ach, du bist auch hier. Ich auch. Die Gemeinschaft unterm Kreuz. Da passt kein Blatt mehr dazwischen. Und nun wollen wir zum Schluss auf einen weiteren Aspekt seines Opfers schauen. Und es geht um das Ziel. Das steht in diesem Vers zum Schluss. Christus hat uns geliebt, heißt es, hat sein Leben gegeben als Opfer. Und dann heißt es, zu einem lieblichen Geruch für Gott. Das erste Mal in der Bibel begegnet uns dieser Begriff, wann? Wir haben das schon gelesen, wir haben darüber gehört. Als Noah aus der Arche kommt und die reinen Tiere, die er mitgebracht hat, opfert. Und da heißt es plötzlich, und Gott roch dieses Opfer. Und da heißt es dann, 1. Mose 8, Vers 21, und der Herr roch den befriedigenden Geruch. Und der Herr sprach zu seinem Herzen, ich will die Erde fortan nicht mehr verfluchen. Was wir hier sehen, ist, dass dieser Geruch, dieser Rauch des Opfers, Gott gnädig stimmt in seinem Zorn. Und wenn es hier heißt, dass Jesus mit seinem Opfer für Gott ein Wohlgeruch war, dann stoppte sein Opfer, der Geruch seines Opfers, den Zorn Gottes. Gott konnte dieser heilige Zorn, dieser heilige Gott, konnte jetzt gnädig sein, ohne ungerecht sein zu müssen. Denn es ist die größte Ungerechtigkeit, dass jemand für seine Sünde nicht bezahlt. Das würden wir keinem anderen durchgehen lassen, außer bei uns selbst. Oder? Wir wollen, dass das Böse gestraft wird. Wir wollen das. Wir wollen das, wirklich. Gott auch. Gott will, dass das Böse gestraft wird. Und er tut es. Und deswegen kann er zu dir gnädig sein, ohne ungerecht zu sein. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass Gottes Wohlgefallen, also Gott gefällt das, ja, in dem Augenblick, in dem es ihm gefällt, sein geliebter Sohn stirbt. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Unfassbar. Worauf ich uns zum Schluss hinweisen möchte, ist, dass Jesus sein Leben opferte mit dem Ziel, für Gott ein Wohlgeruch zu sein. Es geht, wie wir schon so oft gesehen haben, um die Verherrlichung Gottes. Das ist das große Ziel Gottes in allen seinen Werken. Ja, selbst im Werk am Kreuz dient der Verherrlichung der Vergrößerung seiner Herrlichkeit. Es geht also, und da müssen wir wirklich sauber sein in unserem Denken, es geht bei der Erlösung letztendlich nicht um uns, sondern um die Vergrößerung der Herrlichkeit Gottes. Und das haben wir schon gelesen im Epheserbrief, ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 12, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, oder damit wir, das gefällt mir hier an diesem Punkt besser, die Übersetzung, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Wir dienten ihm zum Lob seiner Herrlichkeit, so wie wir ein Werkzeug in die Hand nehmen, was uns dient. So hat uns Gott erlöst, damit es seiner Verherrlichung dient. Wenn wir an das Opfer denken, welches Jesus gebracht hat, dann sehen wir nicht nur eben diesen Aspekt der Liebe, sondern auch des freiwilligen Gehorsams. Jesus sagt, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und als er am Höhepunkt oder auch am Tiefpunkt seines Lebens steht, da bekennt er, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die ganze Nummer hatte ein Ziel, ich will den Willen Gottes tun. Und es lohnt sich, über diese Dimension des Opfers nachzudenken. Denn indem Jesus das Opfer für Gott brachte, gab er dem ganzen Werk eine Richtung. Was wird klar? Die Kreuzigung war eine bewusste, von Gott geplante und inszenierte Handlung. Sie war kein Schicksal, aus dem Gott irgendwie das Beste noch gemacht hat. Es war von Anfang an so gewollt. Warum betonen wir diese Wahrheit immer wieder? Weil es eine absolut biblische ist und dem Bild Gottes, welches wir haben sollten, entspricht. Diese Wahrheit führt uns in allen Belangen zu dem einen großen Ziel hin, welches Gott von Anfang an bis zum Ende verfolgt, zur Ehre seines Namens. Wenn unsere Erlösung durch das Opfer Jesu, also zur Ehre seines Namens geschah, dann gibt das unserem Leben nochmal ein anderes Gewicht. Wäre das Ziel, und jetzt nur einfach gesponnen, wäre das Ziel des Werkes am Kreuz die Liebe Gottes zu uns Menschen, also das Ziel wäre die Liebe Gottes zu uns Menschen, dann wäre es so, als ob Gott alles gegeben hat, um uns zu erlösen und sich anschließend vom Thron runtersetzt und uns auf den Thron setzt. Nein. Nein. Ich gebe meine Ehre keinem ab. Er hat dich erlöst, aber nicht, um dich zum Gott zu machen. Wir sind Objekte auf der Bühne Gottes, aber es ist kein Spiel, es ist echt. Was bleibt nun zum Schluss? Das stellvertretende Opfer Jesu ist die bedeutendste Tat Jesu auf Erden. Dafür war er gekommen. Er tat dieses Werk für Gott, für seinen Vater. Doch dieses Werk geschieht nicht in einem kalten Willensakt, So als würde ich eine Maschine anwerfen und sie funktioniert effizient und macht ihren Auftrag. Das zeigt uns die Schrift nicht. Er hat den Auftrag Gottes gemacht, aber gleichzeitig mit einem Herz, mit Liebe zu den Seinen. Das macht das Ganze so schön. Und weil es geschieht, gibt es Schmerz, gibt es Leidenschaft, gibt es Gefühle in diesem Ganzen. Und beides gilt. Die Liebe als Antrieb für das, was am Kreuz geschah, und die Ehre Gottes als Ziel des Ganzen. Und ich möchte, dass wir uns das heute mitnehmen aus der Karfreitagspredigt. Gottes Erlösung geschieht aus dem Antrieb der Liebe zu uns mit dem Ziel der Ehre Gottes. Lasst uns ihn anbeten, lasst uns unsere Herzen ihm völlig ausliefern. Und nun möchte ich dir persönlich eine Frage stellen. Glaubst du, dass Jesus für dich gelitten und gestorben ist? Beantworte das jetzt in deinem Herzen. Glaubst du, dass Jesus für dich gelitten und gestorben ist? Glaubst du, dass er dieses Werk zur Verherrlichung Gottes tat, indem er dich liebte? Dann darf ich dich gleich einladen, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern, dass du dich versenkst in seine Liebe und dafür dankbar bist. Aber wenn du das noch nicht so genau weißt, dann möchte ich dich bitten, dann stelle dir die Frage, möchtest du von diesem Fluch der Sünde frei sein und endlich Gewissheit haben? Dann vertraue dein Leben Jesus an. Vertraue diesem Mann von Golgatha. Stelle dich mit uns. Das wäre doch schön, wir würden als ganze Gemeinde hier vor diesem Kreuz stehen, oder? Wir würden als ganze Gemeinde, dann stell dich dazu und sag, ich gehöre auch dazu. So wie wir eines Tages alle gemeinsam, ich hoffe, dass wir alle gemeinsam eines Tages vor dem Thron des Höchsten stehen und zusammen singen, würdig das Lamm, das geschlachtet ist. Und dann kannst du sagen, dieses Opfer von Karfreitag galt mir. Ich möchte abschließen diese Predigt mit einem Liedtext, der mir ganz wichtig ist, der mir heute, den ganzen Morgen hatte ich ihn im Kopf. Und möchte diesen Text lesen. Viele kennen dieses Lied von Friedrich von Bodelschwingh aus dem Jahr 1938. Lasst uns auf die Worte achten. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichts über aller Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichts aus des Vaters ewiger Huld. Nun, in heiligem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, als der Sünder, der Gerechte, in des Todes Rachen ging. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen, ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treu. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Amen. Ich denke, dass wir die Gelegenheit jetzt nutzen können, einfach gemeinsam zu beten. Ich würde uns einfach die Möglichkeit geben, stille zu werden. Und wer möchte, kann es in einem kurzen, lauten Gebet tun und ich schließe dann ab.
Ja, großer Gott und Vater im Himmel, dich wollen wir heute anbeten und preisen, Herr, für deine Gnadengabe, Christus.
Fleisch gekommen ist und unsere Schuld getragen hat, Herr. Du hattest Wohlgefallen an seinem Schlachtopfer. Dafür hast du seinen Leib bereitet, um deine Kinder einst in die Herrlichkeit zu führen. Und ich weiß, Herr, und wir alle wissen, dass alles allein zu deiner Ehre gebührt und dass dein Name auch heute in der ganzen Welt groß gelobt und gepriesen wird, Herr. Denn du bist der Ewige, der Allerheiligste, der ewig Existierende. Und wir loben und preisen deinen Namen in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ja, Jesus Christus, lieber Herr und Heiland, du bist der allmächtige Gott. Wir danken dir für deine Liebe, die du so am Kreuz von Golgatha für uns offenbart hast. Ja, danke, Herr, nochmal für deine Schmerzen, dass du nicht an dich dachtest, sondern an uns, die du auf deinem Herzen trugst. Ja, Herr, wir können das nicht fassen, was du getan hast, aber wir dürfen dich loben, dich preisen und dich anbeten und den Vater, der dich gegeben und gesandt hat.
Amen. Amen. Ja, Herr, so gehören unsere Herzen nun dir, die du gekauft hast. Nimm sie, gebrauch sie, und ich danke dir, dass du uns heute ein Stückchen mehr auch gezeigt hast, was es dich gekostet hat. Lass uns diesen Wert niemals vergessen. Amen. Ich habe nur eine kurze Korrektur von meiner Predigt, die mir dann aufgefallen ist, als ich mich hingesetzt habe und der Thorsten den Vers gelesen hat aus Johannes 15. Das heißt dort wörtlich nicht, größere Liebe kann niemand haben, als jemand stirbt für seine Feinde, sondern für seine Freunde, okay?